Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Dekolonisiert euch. So lautet das diesjährige Thema der Denkfabrik im Deutschlandfunk. Wir haben dabei das ganze Jahr über auf die Rolle des Sports geschaut und blicken im letzten Teil der Reihe auf rassistische Stereotype, die sich seit Jahrzehnten hartnäckig in den Strukturen des Sports halten. Die Gründe dafür liegen auch im Kolonialismus. Aber auch im Sport werben inzwischen immer mehr Netzwerke für mehr nicht weiße FunktionärInnen in den Führungsriegen der Sportverbände und damit auch für mehr Differenzierung.
In den 80er Jahren kommen die besten Mittelstreckenläufer aus Großbritannien. Als Ursachen gelten Trainingsqualität und Lauftradition. Niemand glaubt an genetische Vorteile von Europäern. Bald gewinnen viele schwarze Läufer aus den USA, Jamaika und Subsahara-Afrika wichtige Wettbewerbe. Nicht nur in Großbritannien beginnt eine Suche nach genetischen Nachteilen der eigenen Rasse, erzählt der Historiker Gavin Evans.
Kenyans dominated. Long distance and in fact middle distance.
Viele gute Läufer kamen aus einer bestimmten Region in Kenia und so glaubten etliche europäische Sportler, dass es dort ein Wundergen geben muss. Seriöse Forschungen haben klargestellt, es gibt geringe genetische Unterschiede zu Europäern, aber entscheidend für den Erfolg sind andere Gründe. Die meisten kenianischen Läufer kamen aus einer Hochebene. Das hatte Vorteile fürs Ausdauertraining und sie wollten durch Sport der Armut entkommen.
Way out of poverty.
In seinem Buch Skin Deep nimmt Gavin Evans den Rassismus der Wissenschaften aus den vergangenen zwei Jahrhunderten auseinander. Und er geht auch auf den Sport in den USA ein. Dort, so Evans, glauben viele Menschen, dass Afroamerikaner aus genetischen Gründen höher springen können und so schneller in der NBA landen. Dass Basketball für viele Schwarze der wichtigste Jugendsport ist, zur Popkultur gehört und einen sozialen Aufstieg ermöglicht, das berücksichtigen sie weniger. Und was sie wohl nicht wissen, die Olympiasieger im Hochsprung sind seit dem Jahr 2000 alle weiß. Gavin Evans.
Ein anderes Beispiel. Es gibt in den USA Vorurteile gegen schwarze Schwimmer. Manche glauben, sie seien wegen ihrer schweren Knochen langsamer. Aber das ist Unsinn. Tatsächlich waren Schwimmbäder für schwarze Menschen lange geschlossen. Und auch nach der Bürgerrechtsbewegung blieb das Schwimmen lange ein weißer Sport. Noch heute ist der Anteil von Nichtschwimmern unter schwarzen Kindern viel höher. Aber das hat nichts mit Genetik zu tun.
Stereotype wie diese stammen aus der sogenannten Rassenlehre während des Kolonialismus. Europäische Wissenschaftler bewerten Afrikaner schon im 18. Jahrhundert als kraftvoll und wild. Zu den Olympischen Spielen 1904 in St. Louis gehören die anthropologischen Tage für unzivilisierte Stämme.
The once famous Hagenbeck Zoo near Hamburg.
Damals werden indigene Menschen oft in Zoos präsentiert, auch im Deutschen Kaiserreich. Und so sollen sie bei Olympia Steine werfen und im Schlamm kämpfen. Jahrzehnte später, bei der Fußball-WM 1974, feiern Medien die Spieler aus Zaïre als Leoparden, die eindrucksvoll springen können. Und in der Gegenwart, das zeigen Forschungen, gehen TV-Kommentatoren bei schwarzen Spielern mehr auf Kraft und Schnelligkeit ein und weniger auf Taktik und Disziplin. Kurt Wachter von der Initiative Fair Play in Wien beschäftigt sich mit Diskriminierung im Fußball.
Und da gibt es auch aktuelle Untersuchungen, dass das wirklich noch so ist, dass eben Positionen wie kreativer Mittelfeldspieler, Tormann und so weiter, dass das einfach eine Domäne ist, nach wie vor von Weißen. Und eben alles, was mit Physikalität, mit Athletik zu tun hat, dass das eben verstärkt eben Menschen sind, die gemeinhin als schwarz bezeichnet werden.
Am Beispiel von England werden die Folgen des Kolonialismus deutlich. 33% der Spieler in der Premier League sind schwarz. In den Trainerteams dagegen sind nur knapp 4% schwarz. In den Führungsgremien der Clubs oder bei Schiedsrichtern sind es weniger als 2. In Afrika hingegen, so der Eindruck, sind viele Nationalteams noch immer von europäischen Trainern und Beratern abhängig. Diese Strukturen haben historische Gründe, sagt der Journalist und Podcaster Marcel Aburakia. Entscheidungsträger aus Verbänden wie der FIFA kommen lange aus Kolonialmächten. Diese Dominanz wirkt nach, zum Beispiel auf die WM 2010 in Südafrika, der ersten auf dem afrikanischen Kontinent.
Ich erinnere mich an sehr, 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 sehr viele Artikel. Also dieses Land ist irgendwie beherrscht von Wilden und die Schwarzen würden die ganze Zeit nur Menschen kidnappen. Und der Grundgedanke war eigentlich nie, wie geht es den Leuten vor Ort, sondern können wir als weiße europäische Fans oder Funktionäre oder Spieler vor Ort uns sicher bewegen.
Die Werbeindustrie will mit der WM 2010 afrikanische Märkte erschließen. Ein deutscher Sportartikelhersteller lässt in einem animierten Spot den kamerunischen Spieler Samuel Eto'o gegen einen Löwen kämpfen. Ein Beispiel von vielen für die Darstellung schwarzer Athleten als tierähnliche Kämpfertypen. Solche Kampagnen stammen aus Netzwerken, die selten die Diversität der Gesellschaften spiegeln. Das gilt auch für den Sportjournalismus in Deutschland, sagt der freie Autor Philipp Avono.
Also ich war in fast allen Stadien der ersten und zweiten Bundesliga mittlerweile. Und ich kann sagen, dass ich in 95% aller Fälle der einzige Mensch bin, der nicht weiß ist im Presseraum. Wir haben da eine sehr stark homogene, weißmännlich dominierte Gruppe im Sportjournalismus, mehr noch als in anderen journalistischen Genres. Also wenn ein weißer Kommentator problematisch über nicht weiße Spieler spricht, dann kann er halt danach heimgehen und alles ist egal, weil an der Sicht über ihn hat sich nichts geändert.
In jüngerer Vergangenheit entstehen Sportnetzwerke, um die Sichtbarkeit nicht weißer Menschen zu stärken. In Großbritannien diskutieren Spieler, Journalisten und Trainer in der Football Blacklist, einer Denkfabrik.
We have come together
from Silver Spring, Maryland,
Cleveland, Ohio,
Manassas, Virginia, in the United States
to end systemic racism inside and outside of our league.
We have come together.
In den USA wächst das Bündnis Black Players for Change. Doch in der polarisierten Gesellschaft unter Donald Trump schlagen rechte Stimmen zurück. Shut up and dribble, sagt die Fox News Moderatorin Laura Ingraham über den politisierten Basketballer LeBron James.
Man hat ihm ganz klar die Kompetenz abgesprochen, außerhalb vom Spielfeld irgendeine Relevanz zu haben für die Gesellschaft.
Erklärt Reporter Philipp Avono.
Dann ein Jahr später, oder wann das war, supportet Drew Brees, der Quarterback, weißer Mann, Donald Trump, öffentlich meine ich, was für sehr viel Wirbel gesorgt hat. Und die gleiche Moderatorin sagt, he's allowed to have an opinion. Er darf seine Meinung äußern. Und daran sehen wir so krass diesen Doppelstandard.
Es gibt viele Kampagnen gegen Rassismus. Doch es gibt kaum Projekte, die koloniale Klischees ansprechen. In Sportkommentaren oder in Spielfilmen wie White Man Can Jump. Das scheint sich nun im Zuge von Black Lives Matter zu ändern. Doch von hochrangigen Sportfunktionären ist zum Thema Kolonialismus wenig zu hören.